Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder auch zum ersten Mal zuhörst. Ich bin heute mal wieder in meiner absoluten Lieblingsaufnahmelocation, der Podcast-Box in der Base 5 in Innsbruck. Mein Gast hatte es auch nicht weit, denn der gebürtige Oberösterreicher wohnt inzwischen im schönen Inntal. Er ist ehemaliger Straßenprofi. Seine größten Erfolge waren sicherlich der Sieg auf der ersten Etappe des Giro d'Italia 2017, Staatsmeister 2018, eine Etappe Kriterium du Dauphiné und 4 Teilnahmen bei der Tour de France. 2024 beendete er seine Karriere als Worldtourfahrer auf der Straße. Das Radfahren aber konnte er nicht lassen. Sein Weg als Profi-Radsportler ging weiter. Erst Mountainbike-Rennen, jetzt Gravel. Wo er zuletzt einen Riesenerfolg erzielt, als er das The Trucker 2026 in Girona gewinnen konnte. In diesem Sinne, servus und herzlich willkommen, Lukas Pösselberger.
Hi Kaya, danke für die schönen Worte. Habe ich gleich Gänsehaut gekriegt.
Hast du Gänsehaut gekriegt? Ja, schön. Ja, werden wir gleich, geht's los, Intro und schon werden wir emotional. Also hätte ich gar nicht gefragt, Lukas oder Pösti?
Es ist ganz egal.
Es ist ganz egal, ich bin Pösti gewohnt, deswegen bleibe ich bei Pösti.
Ja, also Lukas sagen die Anna zu mir und meine Mama. Also
okay, dann glaube ich, dann bleibe ich ganz gerne bei Pösti. Nicht, dass noch emotionaler wird hier drin. Ja, Pösti, schön, dass du Zeit hast. Ist ja gerade nicht so einfach, dich zu erwischen in Innsbruck bei deinem Jetset-Leben. Gestern aus den Staaten gekommen, fette Augenringe.
Ja, ich bin wundersamerweise, geht es mir ganz gut eigentlich. Ich habe schon ein bisschen ein Loch gehabt zwischen 2 und 3 Nachmittag, aber jetzt, ja, man kämpft sich so durch und vor 10 schlafen gehen ist sowieso nicht möglich. Keine Option.
Das kann ich mir vorstellen, vor allem, wenn man aus Amerika zurückkommt. Loch zwischen 2 und 3. Spring mal kurz rein, was hast du gemacht?
Ja, also ich war im Trainerkurs und zwischen 2 und 3 habe ich mir dann einen Kaffee holen müssen, weil sonst war ich da leider im Sitzen eingeschlafen. Also die haben das auch alle gewusst und das Verständnis war da, aber es war ist dann schon witzig, wenn du da drin sitzt und die eigentlich zumindest konzentrieren sollst auf das, was der Vortragende da vorne erzählt und du denkst so, hey, ja, ich muss jetzt nur kämpfen, dass meine Augen nicht zufallen.
Ja, und Fun Fact, das war die Sportpsychologie-Vorlesung in deinem Trainerkurs. Fand ich jetzt auch ganz spannend. Jetzt könnte ich gleich fragen, was hast du heute für, ist jetzt gemein im Chatlag, aber was hast du heute mitgenommen aus der Vorlesung?
Boah.
Der wichtigste Punkt, interessanteste Punkt?
Also ich bin ja trotzdem auch durch meine ganze Vergangenheit auch immer wieder mit Psychologie und speziell auch mit Sportpsychologie in Kontakt gekommen, weil das mir auch ganz viel hilft, immer nur in meiner Karriere. Was ich mir so mitgenommen habe vom heutigen Tag war tatsächlich, je stabiler oder je aktiver oder wie soll ich sagen, je selbstbestimmter du in deiner Mitte bist, desto besser und stabiler bist du eigentlich auch körperlich.
Also das große Thema Resilienz, glaube ich. Ja, spannend. Pösti, ich starte ja den Podcast immer damit, dass ich meine Gästinnen darum bitte, sich selbst in 3 Worten zu beschreiben. Einmal privat und einmal beruflich, also als Athlet. Manchmal überschneidet sich, manchmal ist es sehr, sehr unterschiedlich. Das ist immer sehr spannend. Was fällt dir da ein spontan?
Ich glaube, was privat und beruflich ist sicherlich überschneidet, ist passioniert. Mhm. Dann emotional überschneidet sich wahrscheinlich auch. Was dann noch beruflich ist, ist sehr zielstrebig. Und im Privaten hätte ich gesagt, liebevoll. Mhm. Und bin schon ein kleiner Romantiker.
Ja, sehr schön. Deswegen auch die Gänsehaut klar am Anfang. Sind aber schöne Beschreibungen und das sorgt auch wieder, warum mir das wichtig ist, auch mit Athleten, Athletinnen zu machen, ist genau, um sich selbst auch gut zu kennen. Also gerade was die innere Mitte angeht, was heute vielleicht auch in der Vorlesung eine Rolle gespielt hat. Pösti, fangen wir von vorne an. So lange ist es ja schließlich noch nicht her, dass du Radprofi in einem Worldtour-Team warst. Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen auf der Straße gewesen? Vielleicht auch gerade für einen Fahrertyp wie dich?
Ich glaube, so grundsätzlich den Sprung zu schaffen als Fahrertyp, wie ich es bin, war glaube ich, eine der größten Herausforderungen. Übertrieben gesagt, dass es gibt wahrscheinlich 1000 Lukas Pösselberger auf der Welt mit der gleichen körperlichen Fähigkeit. Und sie dann irgendwie auszuzeichnen, dass man sagt, ja, hey, wir brauchen aber genau den. Vor allen Dingen aus Österreicher hat man es relativ, sage ich, schwer, weil der Radsport in Österreich grundsätzlich nicht so groß ist und dann auch nicht unbedingt die Masse den Radsport in Österreich verfolgt. Von dem her hat man dann wahrscheinlich auch nicht so medial oder ich sage jetzt so ein Interesse von Sponsoren. Und dann muss man sich schon außergewöhnlich präsentieren und auch positionieren im Feld, dass man da wirklich auffällt.
Was warst denn du für ein Fahrertyp?
Ja,
wellig,
hügelige Rennen, lang, hart, das ist das, was man liegt. Ich bin kein reiner Bergfahrer, ich komme ganz gut über die Berge, ich bin auch kein reiner Sprinter, aber lange Sprints kann ich schon gut, aber das ist jetzt so nichts wirklich, wo man sagt, da gibt es gute Ausreißer nach oben, sondern es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist so irgendwo mittendrin und dann hat man, glaube ich, meine Passion und meine Willenskraft da ganz gut geholfen, mich da so ein bisschen zu etablieren und immer und auch gut zu präsentieren.
Das heißt, so die belgischen Klassiker waren dann so deine, hast du immer gefreut auf Frühjahr, oder?
Ja, genau, Frühjahr, das war meine Saison. Aber grundsätzlich bei allen Rennen, wo irgendwie die Möglichkeit war, in eine Spitzengruppe zu gehen oder dadurch halt einfach das Rennen ein bisschen zu gestalten, das waren die Rennen, auf die ich mich erstens gefreut habe, auf die ich mich auch vorbereitet habe und die mir dann auch meine Ergebnisse beschert haben.
Was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen mental jetzt auf der Straße? Wenn man nochmal so retrospektiv schaut, das ist ja mal ganz spannend. Du warst Langprofi, warst ja 12 Jahre auf der Straße,
ja? Ja, genau, ja. 12 Jahre.
12 Jahre auf der Straße.
12 Jahre. 12 Jahre auf der Straße unterwegs, ja. Was, glaube ich, ganz vielen schwerfällt, wo ich mich aber tatsächlich gut immer ganz schnell beziehungsweise auch gut darüber identifizieren habe können, ist die Teamfähigkeit und die Loyalität. Wenn du als Team fährst und Ergebnisse erreichst, dann hat das mir auch ganz viel gegeben, wenn ich gewusst habe, okay, ich habe da wirklich einen großen Beitrag leisten können, weil du als Radprofi, also speziell als Straßenprofi, wenig beziehungsweise oft manche gar nie in ihrer Karriere die Chance kriegen, Rennen zum Gewinnen. Das muss man sich einfach auch klar bewusst sein. Und wenn du dann nicht schaffst, andere, sage jetzt, Stationen deiner Karriere als Erfolg zu sehen, dann wirst du in dem Sport auch nicht glücklich werden. Also wir haben es super cool gehabt damals bei Bora Hansgrohe mit alle Österreicher und ganz viel Deutsche und mit Peter Sagan, wo wir einfach auch gemerkt haben, okay, das grüne Trikot bei der Tour ist das große Ziel. Da war noch Emanuel Buchmann, der ist Vierter geworden, oder Wilko Keldermann im Jahr drauf Fünfter. Und da hast du einfach gemerkt, der Team-Spirit, der passt. Und da sind die Erfolge dann auch gekommen, einfach ja, weil jeder daran gearbeitet hat und jeder am selben Strang gezogen hat und das, dann fällt es da quasi in den Schoß.
Das ist ein ganz spannender Punkt, gerade mit Teams, wenn ich arbeite, wo ich immer versuche, gerade am Anfang von der Saison, je nachdem, um was für Sportart es geht, dass man einfach klar macht, dass der Erfolg auf einer guten Teamdynamik basiert und nicht andersrum. Also klar, feiert man gerne als Team, aber es ist nicht so, dass ein gutes Team entsteht aus Erfolg, sondern dass das halt eigentlich immer andersrum ist.
Es gibt ja natürlich auch Situationen oder Phasen, wo es nicht so gut läuft und da kommt es dann eigentlich erst darauf an, wie gut das Team oder wie resilient, sind wir wieder dabei, wie resilient das ganze Gefüge ist. Und wenn man dann merkt, dass es bröckelt und schlecht läuft, dann ist vielleicht schon eine Spur einfacher, wenn es gut läuft, aber da kommen dann die einzelnen Charaktere durch und da merkt man dann, wer wirklich fürs Team da ist oder wer nur auf sich selber schaut.
Ja, absolut. Die schwierigen Phasen sind eigentlich immer die, wo man merkt, ob das Team gut funktioniert und inwieweit auch jedes Individuum im Team gut integriert ist. Neben der Teamfähigkeit, was dazu sagen, waren deine mentalen Waffen? Was waren eher die Schwächen?
Ja, meine Waffen waren sicherlich ein gewisses Maß an, wie soll ich das sagen, an Wurstigkeit. Dass ich ganz gut einfach Sachen ausblenden habe können, die jetzt mit der aktuellen Situation, in der ich mich gerade nichts zu tun gehabt habe, die vielleicht viele andere beeinflusst hätten. Das kann ich nach wie vor relativ gut. Also wenn es um die Wurst geht, dann geht es nur darum und dann ist nur das in meinem Kopf. Aber wo ich sicherlich schlecht war oder schlecht oder was eine Herausforderung war für mich, war so die grundsätzliche positive Einstellung zu dem, was ich mache. Also ich habe mir da oft schwer da, dass wenn ich jetzt meine eigenen Ziele, die ich mir selber gesetzt habe, nicht super erreicht habe, dann war ich relativ leicht unzufrieden. Und dann weil ich die Motivation ist oft geschwankt und klar, wenn man sucht dann natürlich, was woran liegt oder was kann man besser machen. Und da war ich dann relativ oft unruhig und unausgeglichen. Wobei mir dann aber die Selbsthypnose und auch meine Psychologin, zu der ich dann regelmäßig gegangen bin, sehr gut geholfen hat. Und da habe ich das Ganze dann auch gelernt zum Kompensieren.
Mhm. lernt man, glaube ich, auch, also Prozess, also gerade der Umgang. Ja.
Kann man nicht von Anfang an und ist man wahrscheinlich zwar von Anfang an konfrontiert, aber man weiß, glaube ich, in jungen Jahren nicht, was man mental für Möglichkeiten hat, dass die körperliche Limitierung ist eigentlich nicht die Grenze.
Ja, das ist ja ganz spannend, gerade der Umgang mit Niederlagen bei jungen Talenten. Ich weiß nicht, ob du das auch beobachtet hast. Hast du sicherlich auch junge Fahrer beobachtet, die sehr früh sehr viele Erfolge hatten oder nur Erfolge? Und wo dann, wenn zum Beispiel mal der Sprung kommt in die Elite oder im Profibereich, wo ist es einfach ein komplett anderer Sport oft, wo halt die Erfolge ausbleiben. Und das ist dann schon interessant, wie dann damit umgegangen wird in den Situationen.
Wenn ich jetzt gerade die aktuelle Situation im Profi, also im World Tour-Bereich aufgreife, ich glaube, es hat noch nie so viele Neoprofis gegeben, die gesagt haben, okay, sie haben jetzt einen 2-Jahres-Vertrag und beenden die Karriere noch im zweiten oder sogar noch im zweiten Jahr, wo sie sagen, das ist zu viel, das ist zu hart für mich. Eben wahrscheinlich dadurch sehr früh gescoutet, Juniorenbereich brutal erfolgreich für Rennen gewonnen und dann kommst du halt zu den Profis und früher war es halt schon so noch, du bist zu den Profis gekommen und es ist dir nicht gesagt, wann du bist der Beste, sondern du hast dich da gleich mal behaupten müssen. Also du hast angefangen mit Flaschen holen, dann bist du vielleicht mal irgendwo als Leaderartfahrer eingeteilt worden und wenn das gut funktioniert hat, dann hat man dich vielleicht einmal zum größeren Rennen mitgenommen und du hast dich halt da so aufgearbeitet. Und mittlerweile ist ja so, dass du als 18-, 19-Jähriger, wenn du gute Werte hast, am Ergometer, sagst, hey, du wirst der nächste Pogacar oder der nächste Evenepoel oder wer auch immer. Und die muss dann auch gleich mal mit ganz viel Druck umgehen und arbeiten. Und ich denke, dass das dann schon eine Challenge ist, wenn man auch dann seine eigenen Erwartungen, die man da quasi kommuniziert kriegt, von außen nicht erfüllen kann.
Was, glaube ich, auch ganz spannend ist, also gerade aus der psychologischen oder sportpsychologischen Sicht, ist, dass ja ein junger Mensch sich oft gar nicht so schnell von der Persönlichkeit her mitentwickeln kann, wie seine körperliche Leistung. Also die sind ja jetzt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber mit ihren 19 Jahren oft körperlich, physisch so fit, also auch aufgrund der Trainingswissenschaften und so weiter, wie früher vielleicht jemand mit Mitte 20 erst war.
Du hast vollkommen recht. Es ist halt auch so, dass auch die Möglichkeiten der Trainingssteuerung viel effizienter und auch viel umfangreicher sind mittlerweile, wo man sagen muss, ich habe meinen ersten Pulsmesser, klar, irgendwann schon mal gehabt, so zum Zirkeltraining in der Halle, aber so, dass ich ihn regelmäßig am Radl dran habe, das war, weiß ich nicht, da war ich 21, 22 und den ersten Pulsmesser dann mit, ja, auch so irgendwie um die Zeit umeinander und dann, da sind die jetzt schon 3-4 Jahre Profi. Ja. Also es, ja, da hat sich schon gewaltig was getan und auch mit der Trainingssteuerung, ich glaube, es ist gibt ganz viele Studien mittlerweile, die sich damit beschäftigen, wie gut man sich in der Pubertät entwickelt. Und auch, wo man sagt, okay, wenn man die Grundlagen Ausdauerleistungsfähigkeit anschaut, man sollte ab 16 anfangen, das wirklich, wenn man im Ausdauersport Fuß fassen will und auf Top-Level sein möchte, da anfangen, das zu entwickeln. Ich bin in meinem zweiten Jahr Junior 5000 Kilometer Rad gefahren zum Beispiel. Das sind schon gravierende Unterschiede zu jetzt.
Und dann gut, in dem Alter haben wir dann auch noch den Relative Age Effekt. Und ich glaube, das war eigentlich ganz interessant, da auch mental mehr anzusetzen, also gerade wenn es um die Persönlichkeitsentwicklung geht, damit die parallel auf einer Augenhöhe ist, also die Leistung und die Persönlichkeitsentwicklung, so gut es geht, weil Mensch ist immer nur ein Mensch und natürlich ist man mit 16 anders wie mit 18 und 19 und anders wie mit Mitte 20, was ja auch voll wichtig ist, also meiner Meinung nach, dass man auch noch Kind, Bur, Jugendlicher sein darf, aber ist natürlich schwierig dann auf dem Niveau, weil klar, Gold spielt natürlich auch irgendwann eine Rolle.
Ja. Und, wenn man halt mit 19 oder mit 18 auch schon gesagt kriegt, ja, du kannst einmal Millionen verdienen, dann rückt der ganze Spaß, den der Sport in dem Alter eigentlich machen sollte, komplett in den Hintergrund, sondern ist halt einfach der wirtschaftliche Gedanke voll präsent und ja, das verändert halt einfach den Sport momentan.
Und es funktioniert, solange es gut läuft. Wenn es dann nicht mehr so gut läuft, dann ist es ja wieder schwierig, die Motivation aufrechtzuerhalten und dann passiert vielleicht das Phänomen, was du erwähnt hast, dass die Neoprofis oft im zweiten Jahr sogar dann schon auch mal wieder aufhören, weil sie es einfach vom Druck her nicht mehr packen können.
Ja, das ist halt schade. Also das System momentan finde ich persönlich, aber das ist rein meine persönliche Meinung, nicht wirklich nachhaltig. Also man sucht zwar die neuen Talente und das finde ich auch gut, aber es wird relativ wenig drauf geschaut, so wie du sagst, dass die körperliche bzw. auch die mentale Seite sich da, ja, vielleicht nicht zeitgleich, weil so ein bisschen jugendlich leicht sind, ist beim Rennradfahren oft ganz gut, weil da macht man ein paar Sachen, die darf man jetzt nicht kalkuliert machen, sondern die macht man jetzt einfach so aus Passion oder aus Emotion aus und manchmal funktioniert es und dann sind das super klasse Geschichten. Aber das Ganze so ein bisschen wirklich im Großen und Ganzen zum Sehen, das würde ich schon sehr begrüßen, wenn das ein bisschen mehr werden würde. Ja.
Schauen wir mal. Aber auf dem Gebiet ändert sich ja auch Gott sei Dank viel und entwickelt sich ja viel. Was würdest du sagen, war dein größtes Learning aus der Zeit? Vielleicht auch irgendwas mit Alltagstransfer? Also
ist ja das größte Learning. Also es war da eine sehr intensive Reise, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich habe mir das, bevor ich Profi geworden bin, habe ich immer davon geträumt. Und ich gesagt, ja, Profi. Und da möchte ich hin. Und ich habe mir auch so das Ziel gesetzt, weil damals in meiner Jugend war Doping halt einfach nur ein großes Thema. Mhm. Und es ist nach wie vor noch so, das ja jetzt vielleicht nicht mehr die erste Frage, sondern so die zweite, was da so möglich ist mit Doping. Mhm. Und ich habe mich aber damals schon wirklich ganz klar davon distanziert. Und wenn du halt aber dann trotzdem so das Gefühl kriegst, ja, es geht sowieso nicht ohne, dann war so mein Ziel, war, okay, U23, wenn ich schaffe, internationales U23-Rennen oder UCI-Rennen zum Gewinner, dann traue ich mir das zu, dass ich es weitermache, weil ich will einfach sauber sein in meiner Karriere. Und das hat tatsächlich super gut funktioniert und ich glaube, es war auch eine gute Zeit. Also gerade jetzt, Radsport, glaube ich, war noch nie so sauber, beziehungsweise noch nie so stark kontrolliert.
Ja.
Und vor allem so um die Jahre 2015 bis ja, 2020, 2021, da war so viel Potenzial, wo man auch gemerkt hat, okay, die ganzen Studien mit Ernährung, mit Erholung, überhaupt mit dem Training, was der Körper überhaupt aushält, wie viel Load man machen kann in einer Woche übers Jahr verteilt. Und da hat sich einfach da ganz viel entwickelt. Dann in Covid, du hast den immer permanent abgeschossen beim Rennen, dann sind die draufgekommen, hey, wir müssen gar nicht so viel Rennen fahren, sondern wir trainieren, bereiten uns vor, dann nehmen wir ein Rennen vielleicht als kleine Vorbereitung und dann sind wir aber eh schon da, dass wir da wirklich ganz vorne und konkurrenzfähig mitfahren können. Da brauche ich gar nicht mehr 15 Rennen. Aber früher, gut, sind sie halt auch noch spazieren gefahren und dann haben sie halt die Rennen genommen als Vorbereitung. Mhm. Das ist halt jetzt ganz anders. Und aus Learning von der ganzen Karriere, glaube ich, ist der Körper oder beziehungsweise der Mensch an sich ist brutal, was der alles aushält und was man ihm alles zumuten kann, ohne dass er bricht, ist sehr beeindruckend.
Mhm. Ja, ist spannend. Ich glaube, das ist auch was viele Leute aus dem Leistungssport oder auch so aus dem Sport mitnehmen, auch als Alltagstransfer, weil man das ja in viele Bereiche auch mitnehmen kann.
Ja, stimmt.
Gut. Kommen wir zum, wie nennt sich es, Transition Change, Change Management, Transition Prozess. Also insgesamt circa 12 Jahre Profi-Radsport auf der Straße und nach 6 Jahren, glaube ich, waren es bei Red Bull Boranskruhe. Dann gab es noch ein Jahr im World Tour Team Jaguar-Lula. Da wurde dein Vertrag dann nach einem Jahr nicht verlängert und die Straßenkarriere war beendet. Wenn du jetzt zurückschaust, wie waren diese letzten 3 bis 4 Jahre für dich?
Ja, das Ende der Straßenkarriere war eine große Herausforderung. Also meine Freundin Diana hat auch gesagt, sie war sich jetzt nicht sicher, was mit mir da passiert, weil ich ja erst einmal sehr emotional bin und da darauf reagiere und sehr harmoniebedürftig und ja, war trotzdem, so wie gesagt, es war eine sehr schwierige Zeit, es war sehr ungewiss, wie mein Leben da dann ausschaut oder wie es weitergeht und was ich noch machen möchte und ich habe dann sicher so 2-3 Monate gebraucht, um das Ganze zu realisieren und trotzdem, weil ich mir selber, also auf meiner To-Do-Liste ist halt Olympia ganz oben gestanden, irgendwo unter die ersten 3, 4 und ich habe es damals in Tokio ich sage jetzt nicht vernachlässigt oder hergeschenkt, aber ich war halt einfach loyal genug, dass ich gesagt habe, der Kurs liegt mir nicht, was mache ich da? Und nur zum Hinfahren und dort sein, das ganze Geld investieren, das ist halt zu aufwendig. Dazu stehe ich auch voll und ganz und ich finde, das war sicher ja, meine Entscheidung, meine menschliche Entscheidung, die meine Persönlichkeit einfach auch darstellt. Jetzt im Nachhinein bin ich ein bisschen sauer, weil man dann gesagt hat, ja, Olympia, das war echt cool gewesen. Also das ist wirklich für jeden Sportler so das Go-To, wenn man sagt, hey, man war bei Olympia, das ist schon mega cool. Und dann haben wir halt auch gedacht, ja, hey, da möchte ich hin und für das möchte ich noch was tun und da opfere ich jetzt mehr oder weniger ein Jahr, wo ich mich vielleicht noch an den Sport klammer jetzt, einfach um da meinen Traum zu erfüllen und bin dann aufs Mountainbike gewechselt, um einfach ein paar Rennen zu fahren, habe auch die Hoffnung gehabt, dass ich da vielleicht ein bisschen besser performen kann, aber die Technik, die anderen mit 6, 7, 8 lernen, die lernt man halt mit Anfang 30 nicht mehr. Und dann hat sich das Ganze, ja, zumindest als super Trainings und auch als Persönlichkeitsentwicklung dargestellt. Es war eine super Reise und ich bin super dankbar, dass ich das machen habe können und dass mich auch die anders unterstützt hat da in der Zeit. Aber ja, dann war halt nichts mit Olympia, weil halt eine Woche vor der Staatsmeisterschaft, wo quasi Selektionierung war, was ich mit dem Nationalteamtrainer damals abgesprochen habe, habe ich mir die Schulter gebrochen beim Sturz. Und dann war halt auch so, ja. Dann habe ich auch gesagt, ja, das Universum hat andere Pläne und war so weit, dass ich gesagt habe, okay, danke, Radsport, jetzt war es. Dann habe ich aber über einen bekannten Besenwagen
Ja, auch bekannter Podcast, genau.
Basti hat mich gefragt, hey, hättest du nicht Lust, Gravel zu probieren? Weil, ja, also wir hätten ein Radl für dich, wir schicken dir das und du kannst dir das einfach mal anschauen. Und in der Zeit habe ich auch einen Podcast gemacht mit denen und ich habe halt einfach da auch gemerkt, das war auch ein Prozess, ich will einfach nur Rennen fahren. Also das Feuer für das Rennfahren brennt in mir. Aber wenn ich das mache, dann möchte ich nicht irgendwo dabei sein, sondern ich möchte mich da schon verwirklichen können. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, passt. Ich schaue mir Gravel an. Erstes Gravel-Rennen gestartet, 10 Kilometer gefahren, gestürzt, Schlüsselbein gebrochen, wieder 7 Stunden mit dem Auto heimgefahren. Also so, die war die erste Gravel-Erfahrung. Und
immer noch nicht die Pläne des Universums akzeptiert, oder?
Nein, genau. Dann ist halt, war halt so, okay, eigentlich war das Ziel, WM-Quali zum Schaffen und dann WM zum Fahren, einfach auch fürs Erlebnis. Aber ja, mit dem war nicht so. Dann haben wir mit Rose nochmal geredet, die haben gesagt, ja, nein, ist wurscht. Wir vertrauen da, wir glauben an die, wir geben da die Chance. Wir finanzieren die so weit, dass sie das Leben ausgeht. Und wir lassen jetzt 2 Jahre einfach mal Gravel fahren. Es ist ein Experiment, wenn das funktioniert, funktioniert. Und wenn nicht, dann haben wir eine coole Zeit gehabt. Und ja, da bin ich jetzt. Anderthalb Jahre später, eines der größten Gravel-Rennen gewonnen im Kalender. Leistungsmäßig so gut drauf wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben. Und ja, sportlich mega happy.
Ja, hör mal auf, oder? Podcast Ende. Nein, es gibt noch ein paar Fragen. Was mich jetzt schon interessieren würde, also das war jetzt ein bisschen so oder war ein sehr fließender Übergang, dazu sagen, es war Liebe auf den ersten Blick oder war es schon erst so, also man munkelt ja, wenn man mit dem Straßenradsport aufhört, dass dann Graveln vielleicht erstmal so ein Abstellkleines Gefühl.
Ja, genau, so die Pension quasi. Die
Pension so und dann gehst du halt ein bisschen graveln, wenn es mit der Straße nichts mehr wert. War dieses Gefühl da oder hast du sofort gesagt, ja, gar kein Problem, ich möchte Rennen fahren, dann fahre ich Gravel, das wird bestimmt voll mein Ding.
Tatsächlich glaube ich, dass das bis vor 2 Jahren war das so. Also das war so, du bist ja okay, auf der Straße, die scherzt immer so mit Struktur und Plan zum Trainieren, du gehst halt einfach kein Radl fahren, ja, und fürs Gravel Rennen, das geht sich schon irgendwie aus. Aber mittlerweile ist das so hart. Also ich freue mich natürlich, weil ich bin auch immer top motiviert noch fürs Training und ich habe das auch heuer im Winter gemerkt, ich war im Dezember ein paar Mal krank und dann habe ich gleich so einen innerlichen, so unruhig, gesagt, hey, mir gehen die Kilometer ab, ich brauche das aber, dass ich performen kann, weil ich halt einfach wirklich nach Struktur und Plan trainieren will und auch meine Top-Performance abrufen will und ich sehe das auch jetzt, also in meinen Leistungsdaten, die ich nach jedem Rennen halt auch auswerte oder vom Training, wenn du da nicht topfit bist, dann hast du da vorne absolut keine Chance. Also klar, die meisten oder so eine Leistungsdichte wie auf der Straße gibt es nicht. Also es gibt schon ein paar außergewöhnliche Aliens, die da auch umeinander fahren. Mhm. Aber um da ein World Series Rennen zu gewinnen, da muss man schon echt fit sein. Also da kann man nicht einfach sagen, ja komm, ich stelle mir da jetzt hin, ich trainiere noch so 10 Stunden die Woche, gleich ein bisschen rauffahren, da kann man locker mitfahren. So ist das nicht. Tatsächlich, es ist hochintensiv und hochkompetitiv und ist wirklich ein harter Sport.
Wenn man jetzt nochmal zurückgeht, also wie die Karriere vorbei war, also man hat es ja rausgehört, dass das schon erst einmal ganz schönes Tief war, also kein schönes Tief, aber ein großes Tief war, dass man das erstmal verdauen muss. Aber wenn man sich natürlich auch über Jahre lang sehr identifiziert mit dem Sport und ein sehr passionierter Mensch ist, dann ist das ja oft noch dramatischer. Hast du dich davor irgendwann mal damit auseinandergesetzt, dass diese Situation kommen könnte, beziehungsweise so schnell kommen könnte?
Leider ist beim Radlfahren oder beim Straßenradlfahren an sich ja so, dass du immer nur von Vertrag zu Vertrag planst. Also es gibt halt keine Sicherheit außer das, was da auf dem Zettel draufsteht. Und dann kann es trotzdem auch sein, weil das sind halt so ganz dramatische Entscheidungen, wenn jetzt die einfach mit dem Team nicht passt oder wenn halt was Gravierendes passiert, dass man sagt, ja, man löst den Vertrag jetzt vorzeitig auf. Aber das ist eher nicht die Regel, sondern die Regel ist halt immer so, du füllst den Vertrag und da bist du halt safe in der Zeit, ja. Aber klar habe ich damit gerechnet, dass irgendwann vorbei ist, aber ich habe halt schon so die rosarote Brillenhoffnung gehabt, dass ich halt entscheiden kann, wann meine Karriere vorbei ist, aber so ist es halt leider nicht. Und es ist, glaube ich, in den meisten Fällen nicht so, dass man das entscheiden kann als Sportler, sondern dann passiert es halt so, okay, entweder man ist verletzt oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen Umstände oder du bleibst halt einfach über, weil du hast den falschen Reisepass, so wie es in meinem Fall war zum Beispiel. Aber war schon, also du fühlst ja permanent so ein bisschen abhängig vom System und von dem her war schon ein Loch, aber also mir war innerlich war mir schon immer klar, dass das so irgendwann passieren wird, ja.
Würdest du das empfehlen, also, sich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen? Oder sagst du, naja, gut, wenn es kommt, kommt es und dann ist es sowieso scheiße.
Ah, ja, ich glaube, wenn du nicht voll im Fokus bist für einen Radsport, dass du sagst, hey, ich commit da jetzt zu 100%, sondern ich mache mir schon Gedanken über was wäre, wenn, dann ist das auch nicht richtig, das ist auch falsch. Also der Radsport an sich erfordert 100% Aufmerksamkeit und ich bin sowieso einer, das habe ich auch durch den Radsport gelernt tatsächlich. Mhm. Peter Sagan hat einmal gesagt, mach dir nicht über Sachen Gedanken, die du nicht ändern kannst jetzt. Und wenn du jetzt am Vorabend im Hotelzimmer sitzt und du nervös bist für morgen vom Rennen, weil was passiert, wenn da Windkante ist und die losfahren und ich bin gerade hinten Flaschen holen und das sind alles so Szenarien, die kannst du nicht beeinflussen. Also warum da Energie verschwenden? Mach dir über was anderes Gedanken, über das Hier und Jetzt. Klar, wenn du dann da stehst, du weißt, okay, Ende September, kein Vertrag mehr, wird schwierig, dass man da noch was findet und dann halt versucht, mit Teams zu connecten und die alle verdressen und sagen, ja, vielleicht im April, wenn wir wenn für die Klassiker brauchen, dann melden wir uns nochmal. Das ist halt nur noch so ein Strohhalm, wo ich dann auch gesagt habe, ja, okay, aber jetzt habe ich Zeit und jetzt muss ich mir überlegen, was ich mache, wenn es nicht so ist, weil das Leben hört ja nicht auf nach dem Radsport, eigentlich geht dann das normale Leben erst wirklich an.
Jetzt kann man schon wieder aufhören, sehr weiser Satz. Und zu dem, was Peter Sagan sagt, ja, das ist Control the Controllable, das ist auch einer meiner Lieblingssätze, wenn man irgendwo in so einer Schleife ist, was alles passieren könnte und man sagt, das macht alles keinen Sinn. Also da verliert man einfach Energie ins Nirgendwo, weil man sowieso nie weiß, wie es dann letzten Endes kommt. Also ich bin jetzt nicht kompletter Radsport-Laie, also eher Laie als nicht Laie, aber nicht komplett. und wir haben ja schon gerade darüber geredet, dass Radeln nicht Radeln ist und der Wechsel definitiv andere Herausforderungen mit sich gebracht hat und dass man Graveln auch lange nicht mehr unterschätzen sollte, so nach dem Motto, naja gut, wenn ich jetzt fertig bin, dann gehe ich ein bisschen Graveln und dann gewinne ich sowieso alles, wenn ich von der Straße komme. Was hat dich vor allem mental besonders gefordert oder fordert dich jetzt im Graveln im Vergleich zur Straße?
Das Schwierigste für mich ist nach wie vor, also du kannst natürlich trainieren und super Form haben, aber jetzt gerade bei Armbahn passiert, du fährst noch 20 Kilometer in ein Schlammloch und dann geht die Schaltung zu und du musst deinen Käfig auseinanderschrauben, weil sie die Radeln halt einfach nicht mehr dran. Und dann ist halt das Rennen eigentlich vorbei, weil du stehst da mindestens 10, 15 Minuten und dann fahren die anderen aber weiter. Und das ist so, das ist halt echt eine Challenge, also du fliegst um die halbe Welt. Und nach, ich sage jetzt einmal, 20 Kilometer ist Rennen vorbei.
Das war jetzt gerade letzte Woche.
Das war jetzt gerade ganz präsent. Von 340 Kilometer. Und du weißt halt so, ja, boah, der Trip ist eigentlich für den Hugo. Also da dann zu switchen und sagen, hey, okay, was kann ich noch rausnehmen? Was kann ich heute aus dem Tag noch machen?
Ja, du bist ja fertig. Also das ist nach was? Nach 20 Kilometern oder so basiert? Ja, genau. Und du bist nur 320 Kilometer
ja, bin ich dann fertig gefahren.
Ja. Da hat man viel Zeit zum Überlegen, oder?
Viel Zeit zum Überlegen. Du siehst da viel. Also und du durchlebst da alle Emotionsstadien. Am Anfang ist halt brutal, ja, einfach angefressen und enttäuscht und sauer richtig. Also ich war so wachs da in dem Moment.
Flucht?
Ja, logisch. Und dann schreist du die anderen an, denn es ist halt auch, da sind ja 15 Leute umeinander gestanden, die hat die Kinder immer am großen Oma und gehalten können, der nächste die Laufradeln zu, dann
da nimmt,
nein, wirklich, also es ist so sinnlos, da im, also ja, weißt, es ist halt einfach, das macht es halt auch irgendwo aus, das Rennen, gell? Du musst dich halt auf alles einstellen können und du kannst schon ein Spachtel mitnehmen, dass die Laufradl wieder freischauf ist, aber wenn halt die Schaltung nicht mehr geht, weil da die Stornel in der Mechanik drinnen stecken und die schalten immer auf, nicht mehr ab, da dreht sich nichts mehr, was soll ich da tun, gell? Also ist halt, ich kann nicht zuhalten oder ja, du musst ja die ganze Strecke rennen, aber so ist es halt nicht und dann, ja, gut, was machen wir? Ja, passt, fahren wir weiter. Dann finden sie halt zwei, drei, vier Leute. Dann sind wir weitergefahren. Der nächste sagt, nein, er hat keinen Bock, er steigt in der Verpflegung aus. Gut, dann steigt der eine halt aus. Dann drei Leute, ja, nein, sie haben da Mädels vorne. Schaut mal, wie es denen geht. Ja, passt. Ja, passt, ich fahre mit. Okay, dann fährst du halt dorthin. Dann haben wir die Nicole Freindrofen, die ist gestürzt, Lenker gebrochen oder Steuersatz beziehungsweise gebrochen, nicht mehr verstehen können. Und dann so, ja, nein, habe ich ja gefragt, ja, soll man bei dir bleiben, weil die hat nicht gut ausgeschaut. Und dann gleich einmal Motorrad angehalten und sagen, wir brauchen da einen Arzt. Und dann war der Medic kurz da und sie gesagt, nein, sie steigt in die Verpflegung aus. Und dann sind wir nur 50 Kilometer mit ihr in die Verpflegung gefahren. Die war mega dankbar dann auch. Und dann kommt halt wieder was. Also ich habe mir das durchgehandelt und irgendwann war halt so 50 Kilometer vom Ziel die Abzweigung nach links, nur mal für 50 Kilometer mehr oder halt 50 Kilometer gerade. Und dann waren wir halt auch so, ja, jetzt haben wir schon 200 gefahren, gell, komm, jetzt machen wir die 300 voll, ist dann auch schon wurscht. Und dann biegst du halt wirklich links ab und dann fährst du halt die 340 fertig und am Ende des Tages ist der eigene Resilienz wieder, die das ausmacht und sagt, hey, mega cool, also ich kann da trotzdem was mitnehmen, aber wenn das Ergebnis vielleicht nicht das ist, weswegen ich durch gewesen war, weil ich sage es ganz klar, ich war durch gewesen, um ein gutes Ergebnis zu machen, wenn nicht zum Gewinner. Und da vorne mitzufahren auf jeden Fall und das Ganze dann so quasi abgeben und sagen, ja, hey, es war Materialschaden oder Materialfehler oder was auch immer, wie man das beschreiben will. Es war auf jeden Fall ist nicht an meiner Leistungsfähigkeit gelegen und nicht an meiner körperlichen Vorbereitung, sondern das war halt irgendwo was, vielleicht eine kleine Sache, auf die man nicht gedacht hat. Und das passiert da halt beim Gravel, gell? Weil da ist kein Auto, wo du die Hand hebst.
Ich wollte gerade sagen, da ist ja Kilometer, weil es kein Mensch.
Nichts. Und dann ist es halt so, du bist halt selber für dich verantwortlich, für deine Ernährung auch. Du musst dein Essen mit haben, du musst dein Trinken mit haben, du musst Sachen zum Reparieren mit haben. Wenn du kein Werkzeug da hast, dass du den Käfig abschrauben kannst, dann kannst du zu Fuß rangehen. Oder Ketten wechseln, kürzen, verlängern, Schlauch, Reifen, Sporchen, alles. Also es ist halt so, wann halt ein Lager steckt, ja, was machst? Mhm. Ja, also es sind so Sachen.
Wie viel Prozent aus der World Tour kannten das selber?
Boah, 2, 4 vielleicht. In dem Prozentbereich bewegen wir sie.
Das ist Wahnsinn.
Also es ist schon, du wirst der Mechaniker, du wirst Profi. Also
das war tatsächlich, wäre das die nächste Frage schon gewesen, wie das dann so ist, wenn man halt kein World Tour Team mehr um sich hat, mit jeden Abend macht der Mechaniker schön das Radl, putzt und tut alles, jedes kleine Schräubchen auseinander und wieder zusammen und entweder man lernt das halt, also hast du es erst lernen müssen oder ist das was, genau. Also
klar, ich habe mich schon ein bisschen ausgehend beim Schrauben, so wie man Bremsbeläge wechselt oder wie man vielleicht die Bremsen
natürlich. Gut, das kriege ich sogar noch hier.
Aber so Ketten wechseln, so, das würde ich immer schön Lexi tun lassen. Okay, Lexi, hey, kann ich mir Rall ins Trainingslager mitnehmen, kannst du mir vielleicht wieder neue Ketten auf tun? Also ist, man wird da schon sehr, da wird man gleich mal schnell gebrieft vom Leben und vom
Gravel-Lifestyle.
Ja, darum habe ich auch so lange gebraucht, sage ich ganz ehrlich, weil da so viele Sachen sind, auf die du nicht denkst. Und es geht nicht nur ums Treten und Performen, sondern da ist so viel rundherum, das du beeinflussen kannst, aber was dich natürlich auch beeinflussen kann. Mhm. Also wo du sagst, hey, shit, auf das habe ich jetzt nicht gedacht. Und dann stehst du aber da und dann passiert es. Und da sind immer wieder Situationen. Und das, die kann man, also da gibt es so viele Faktoren beim Gravel, auf die du gar nicht denken kannst, beziehungsweise die gar keinen Platz haben, dass du über das nachdenkst, weil das war so eine Energieverschwendung. Und die dann auf das Szenario vorzubereiten, eigentlich sinnlos ist, aber es kann trotzdem passieren.
Das muss ich jetzt fast nochmal, also der Satz, den habe ich gerade richtig gut gefunden. Da gibt es so viele Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, aber es gibt so viele Sachen, die dich beeinflussen. Ja, genau. Und das eigentlich fällt das ja wieder unter dem Begriff Control the Controllable. Und das ist extrem viel, was man eigentlich kontrollieren kann, aber muss sich halt damit auseinandersetzen.
Es gibt trotzdem immer nur was, was du nicht kontrollieren kannst.
Ja, klar, vor allem jetzt auf einem 340-Kilometer-Rennen mitten durch die Pampa in andere Länder, wo ja manchmal ein anderer Untergrund oder das ist ja, oder das Schlammloch war ja
also andere Bakterien.
Bakterien.
Ich glaube, ein Drittel vom Feld hat nachher Diarrhea gehabt, wenn man es auf Englisch formulieren will.
Okay,
und da bin ich glücklich, davon kommen wir Gott sei Dank. Also Klopfer auf Holz, aber gehört genauso dazu. Ich meine, kein Wunder, wenn du 300 Kilometer durch den Schlamm und durch Kurfladen fährst, dann passiert das einfach.
Hast du überlegt, auszusteigen?
Ja, mehrmals.
Mehrmals.
Bei jeder Kreuzung, wo du irgendwie über die Straßen gefahren bist oder in jeder Verpflegungszone, ich meine, ach komm, jetzt fahre ich mit dem Auto mit. Und dann irgendwo dann doch wieder, also ja komm, jetzt bin ich ja da, dann fahren wir nur dort hin. Ja, passt. Ich habe eh nichts zu tun sonst. Also weißt du, der Start war um 6 in der Früh, wir waren halt 11 Stunden am Radl, okay, passt. Also da ist immer nur Glück vom Tag.
Das ist ganz spannend, also wir ja bei dir, gut, du hast aber gesagt, du hast da schon mit Sportpsychologen zusammengearbeitet, aber wir dann auch intuitiv kommt, okay, ich teile mir das jetzt in Etappen auf, von Etappe zu Etappe, also man teilt sich das ein, weil 300 Kilometer sind schon nur lang, so, also glaube ich jetzt auch für die, also für mich ist eh ultra lang, ultra, ultra lang, aber das in Etappen einteilen und, was ich finde ja immer spannend finde, zu antizipieren, wie war es da gegangen, wenn du ausgestiegen warst im Nachhinein?
Ja, das stimmt, das ist... Klar, also für uns war die Renntaktik war so, hey, wir bleiben zusammen bis in die erste Verpflegungszone und dann schauen wir mal, wo wir sind und was Rennsituation ist, weil danach war es sehr technisch und wir haben so viel zum Essen mitgehabt, dass wir in der ersten Zone theoretisch nichts annehmen hätten müssen und der Plan war gewesen, uns positionieren, nicht stehen bleiben und durchfahren. Und den haben wir aber mehrere gehabt, aber trotzdem, das waren so 40 Fuß Gleit, die das gehabt haben von den 200 Und dann bist du halt nochmal 40, 50 Leute und nicht mehr 200 da vorne. Und das war schon, also das ist ja halt auch rennentscheidend dann trotzdem. Mhm. Gut, das ist leider nicht so weit gekommen bei uns. Also bei mir nicht, beim Luis Gott sei Dank schon. Er hat dadurch, dass er halt genug mitgehabt hat, nicht stehen bleiben müssen und ist wieder in die zweite Gruppe vorgekommen. Wo jetzt im Nachhinein gesagt, gut, das war halt so der Etappenplan. Weil wenn du halt 340 Kilometer anschaust, du kannst halt nicht, hättest du in der letzten Stunde so, weil du weißt nicht, wie es da ausschaut. Und ja. Gut, Amman ist auch vielleicht ein sehr krasses Beispiel, muss man ehrlicherweise sagen. Also alle anderen Rennen sind ein bisschen besser zum, ich sage jetzt nicht vorhersagen, aber zumindest abzuschätzen, was passieren könnte und auch vor allem abzuschätzen, welche Reifen zum Beispiel. Mhm. Und da ist Amman schon sehr speziell.
Was macht das mit einem Renn-Mindset? Also ist das anders? Geht man da anders ran oder muss man offener sein, flexibler sein, anpassungsfähiger? Das sind ja also so mentale Stärken, die gerade bei so unvorhergesehenen Situationen, sich verändernder Kontext.
Ja, ich glaube, offenes Mindset ist schon ganz wichtig. Aber trotzdem musst du dir selber treu bleiben und irgendwie deinen Plan probieren durchzuziehen, weil ich muss das Rennen trotzdem so fahren, wie es für mich am besten passt. Und also vorausgesetzt, ich will das Resultat erreichen, das ich halt gern haben möchte. Wenn es mir eh wurscht ist, dann passt mir halt, der fährt oder fährt der mit, weil der sein Leibwerk taugt mir, sage ich jetzt überspitzt. Aber da geht es schon darum, so dass du dir selber treu bleibst. Klar, du musst reagieren, das gehört auf jeden Fall dazu. Aber so grundsätzlich, so wie du sagst, wir haben schon die Etappen gehabt und dann da ein Hackerl machen kannst. Mhm. Beim Tracker zum Beispiel 100% funktioniert. Mhm. Und so ein Rennen passiert oft, also es ist selten, dass es 100% funktioniert. Wenn ich jetzt sagen muss, halt, zum Beispiel Gralloch, nächstes Beispiel, das World Series Rennen, das war zwei Wochen danach, was ich gewonnen habe, nach 15 Kilometern meine zweite Flasche verloren. Und dann hast du halt nur eine Flasche fürs ganze Rennen. Hat trotzdem funktioniert. Also es war halt dann irgendwie...
Nach einer Solofahrt. Also können wir gleich einspringen. Ja. Der Trucker 2026 Girona gewonnen, dann der Gallog in Schottland gewonnen. Wie fühlen sich solche Siege dann an, nachdem es ja auch die ersten zwei Jahre nicht so nach Wunsch, glaube ich, lief?
Ja, mega gut. Also vor allem auf Tracker und also gut, das sind halt die zwei Siege, die ich jetzt habe. Okay, letztes Jahr habe ich Meisterschaften gewonnen, aber das Rennen an sich bin ich Dritter geworden. Mhm. Und bin ich auch mega stolz, muss ich sagen. Einfach auch, weil das Team so super geworden ist für mich und das war also, war ein spezielles, trotzdem im Gravel ankommen und merken, hey, okay, das ist meins, ich kann da was tun. Aber Tracker war halt so, die ganze Vorbereitung im Winter ist halt auf das Rennen quasi abgestimmt gewesen. Und wenn du halt dann da jonglierst mit Belastung, Entlastung, dann habe ich nebenbei auch trotzdem nur Trainerkurs gemacht oder habe einfach für Social Media Sachen gemacht. Und das dann wirklich so zum Jonglieren beziehungsweise so zum Planen, dass es dann am Tag X zu 100% passt, da bin ich mega stolz, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und dann gerade auch hinten nach, glaube ich, gemerkt, wenn du im Flow bist, dann musst du es mitnehmen. Und dann haben wir gedacht, ja, bevor ich da jetzt zu viel trainiere oder zu viel zum Nachdenken anfangen, gehe ich gleich wieder Rennen fahren, um einfach dann für andere und auch mental das Mindset zu haben und einfach auch das Gefühl zu haben, hey, das läuft. Und dort dann hinkommen, ich habe genau gewusst, was ich tun muss, damit ich das Rennen gewinnen kann. Ich wollte nicht am ersten Berg losfahren, ich habe schon gewusst, auf irgendeinem Hügel muss ich losfahren. Ich wollte zwar nicht am ersten losfahren, aber mein Kollege, dann der Michael Woods, hat sich gedacht, ja passt, wir fahren gleich am ersten los. Und auf das muss man dann trotzdem reagieren. Was im Endeffekt, es war relativ kurz, dann weil wir so schnell gefahren sind, aber nach 3 Stunden war der Spaß halt vorbei, gell? Und dann da das erste über Linie fahren, ist auch ziemlich cool trotzdem.
Wenn man Erfolg hat, läuft es ja mal gut und dann fühlt sich das gut an und dann nimmt man den Flow mit und dann ist man da gerade so voll in Fahrt und es ist ja dann oft das Verrückte, dass dann es wirklich läuft. Aber wenn man nicht so viel anders macht oft, also das ist ja auch manchmal so, dass die Ergebnisse auch oft nicht die Trainingsleistung oder Leistung an sich widerspiegeln. Was war oder wie ist dir am Anfang gegangen, wie es eben nicht so funktioniert hat, ob jetzt beim Mountainbiken oder am Anfang mit dem Graveln, fängt man da irgendwann zum Zweifeln einmal an oder du als jemand, der Stärke hat, naja, mir ist das eh alles wurscht, schluckt man das so runter?
Wurscht war es mir tatsächlich nicht. Also ich war schon enttäuscht, man hat mir es glaube ich nicht so angemerkt, aber tatsächlich war ich halt auch in dem Bild irgendwie gefangen. Das Bild, es hat sich halt damals so dargestellt, ja, du hörst jetzt zum Rennrad von auf und dann in deiner Pension gestern wenn Gravel fahren und ich habe mir gedacht, ja, ich trainiere aber voll, dann habe ich schon einen Vorteil. So war es dann aber nicht. Mhm. Und dann habe ich mir schon so gedacht, shit, hey. Also ich habe mir es halt viel leichter vorgestellt, wie es eigentlich war. Sag ich ganz ehrlich, das sage ich jetzt, weil ich mir denke, so, ja, es ist einfach die Wahrheit und ich habe glaubt, ich komme da hin und dann zeige ich einmal, wo der Battle in Most halt. Aber so war es nicht. Und ich glaube, für die Gravel-Community war das gut, weil also der Erwartungsdruck ist halt trotzdem da, weil der kommt von der World Tour und so. Und für meine Teamkollegen war halt auch so da. Also die haben sich halt auch gedacht, hey, der ist so stark, wieso gewinnt der das Rennen nicht? Mhm. Aber wenn du halt einfach das Essen nicht auf die Reihe bringst oder halt das Trinken einfach 20 Kilometer Sport kommt und du aber gedacht hast, weil du hast die einfach verkalkuliert, dann ist das halt einfach so performance-einschränkend, dass du halt von dem nicht mehr erholst, wenn es jetzt 35 Grad hat in der spanischen Wüste. Und das sind halt so Sachen, wo man denkt, hey shit, das hätte ich doch irgendwie wissen müssen. Nein, ich hätte, also nur weil es für meinen Teamkollegen funktioniert und wir das gemeinsam ausrechnen und kalkulieren, heißt das nicht, dass das für mich auch funktioniert. Ja. Und das ist halt dann trotzdem so individuell, der Sport, obwohl ich, ja, es ist, man kann es rauf und nicht neu erfinden, aber du musst halt den Horizont haben und dich auf das einlassen.
Mhm. Klingt sehr ehrlich,
ja, der Sport. Ja, ist brutal ehrlich. Also der einer wahrscheinlich...
Fehler werden da nicht wirklich nicht toleriert, verziehen nein. Und nicht nein. Toleriert. Nein.
Es gibt da ganze, dass wer sagt, hey, ja, ich warte jetzt. Also klar, wenn du jetzt gemeinsam in der Spitzengruppe bist zum Beispiel und dann hat der eine hat einen Botschen und dann ist so, ja, hey, shit, erwartet man gar nicht auf den. Und dann nimmst, weiß ich nicht, 2-3 Minuten raus und dann schafft es der hinten aber nicht, dass er den Reifen fliegt. Und dann steht der immer nur da und du bist schon, weiß ich nicht, du siehst ihn halt gerade nur und dann musst du schon überlegen, okay, na passt, jetzt fahren wir wieder, jetzt hat er 20 Sekunden Zeit gehabt. Wenn er wieder draufgekupft war und weitergefahren, dann war das nur vertretbar gewesen. Mhm. Aber so muss man dann auch sagen, hey, okay, na, da können wir nicht warten. Also es ist schon sehr ein großer Sportgeist im Gravel, das darf man nicht, also darf man nicht unterschätzen. Es ist viel ehrlicher, ganz klar, aber die Gemeinschaft ist auch viel inniger und intensiver. Also Gravel, der Spirit von Gravel ist ganz anders wie jetzt auf der Straße.
Was dann bezüglich, also es gibt ja auf der Straße, das ist ja, ich finde das total spannend, jetzt auch erst die letzten Jahre mit Straßenradsport mehr beschäftigt. Also mir war das natürlich alles gar nicht bewusst, die ganze Taktik und auch teilweise Mental Games, also was man so eigentlich aus dem Tennis kennt, aber das ist definitiv auf der Straße abartig stattfindet. Echt spannend. Was sind da so die größten Unterschiede in den Rennen zwischen Straßensport und Graveln? Also da wird ja schon mal irgendwas vorgespult und
ja, auf der Straße ist dein bester Teamkollege dein erster Gegner. Mhm. Also so ist es einfach, weil es geht um die Rennselektionierung und zur Tour fahren nur die Besten. Mhm. Und dann fährst du gegen deine eigenen Teamkollegen und das ist halt eigentlich falsch. Also es das ist halt der falsche Approach eigentlich in meinen Augen. schwierig, dass man sagt, okay, wie können wir das, keine Ahnung, wie kann man das anders steuern, weil im Grunde, wenn du jetzt alle einen Aerometer-Test fahren lässt, dann fährst du auch irgendwo gegeneinander. War vielleicht nur ehrlicher, schwierig wird es dann, wenn da persönliche Intrigen irgendwie im Spiel sind, was auch sicherlich der Fall ist in manchen Teams oder einfach auch von manchen Leuten, die einfach die Persönlichkeit haben. Und was aber auch ganz sicherlich aufgebauscht ist, dass teamintern da so Fäden sind. Mhm. Also wenn da eine Tourmannschaft steht, wenn man jetzt immer wieder hört, ja, aber der Van Aert will, keine Ahnung, auf seine eigenen Etappensiege fahren und der arbeitet nicht 100% für den Vingegaard, das ist ein kompletter, also ich sag's jetzt wie Bullshit, also das sind alles Vollprofis, die wissen, was die machen, die wissen, wofür sie da sind und da ist wirklich jeder zu 100% committed, sonst würden die da vorne nicht mitfahren. Also es gibt andere Teams, ich will jetzt da gar keinen schlecht machen und sag nichts, aber du merkst, okay, da funktioniert es nicht so gut und deswegen ist da aber auch keiner vorne, weil leistungsmäßig sind die alle nicht so weit voneinander entfernt. Ja. Sicher, im ganz vorderen Top-Segment, wo Pogacar und Konsorten umeinander fahren, das schaut da anders aus. Aber so Top 5 bis Top 10, die Jungs, da geht es nur darum, wie sehr das Team da dahinter steht, dass das funktioniert. Und das hat man perfekt gesehen jetzt beim Felix Gall, beim Giro. Mhm. Der Typ ist so stark und das ganze Team war zu 100% committed. Und ich habe es davor schon gesagt zu meinen Kollegen beim Fernsehen, dass ich gesagt habe, hey, das Team, das haben die aufgebaut um den und es hat super funktioniert.
Das war jetzt meine nächste Frage gewesen, weil meine Theorie war ja, dass man viel mehr nur Schwerpunkt, also gerade im Straßenradsport, man fängt das ja auch man fängt das an, aber man denkt immer wieder drüber nach, ob es dann auch umgesetzt wird, ist die andere Frage, in Fußball zum Beispiel oder Ballsportarten, wie auch immer. Aber gerade im Straßenradsport habe ich mir jetzt schon einmal mehr gedacht, wie wichtig es eigentlich ist, auf die Teamkomponente zu achten. Also wie passen die einzelnen 7 Persönlichkeiten zusammen.
Wenn man jetzt das Tour-Team hernimmt, dass man sagt, man hat wirklich da die 7 Besten, also nur weil das der Beste ist, weil der kann am besten sprinten, der andere kann am besten Berg fahren, der andere kann am besten Flaschen holen, was auch immer. wenn sie die nicht verstehen, dann kann jeder der Beste sein, wie er will, aber funktionieren wird es im Rennen trotzdem nicht. Also es ist sehr spannend.
Da also entweder spielt wieder so viel Geld, das ist jetzt meine Theorie, gibt der Teams so viel Geld eine Rolle als Motivator für jeden Einzelnen.
Ja, ja.
Oder, und ich glaube, da könnte man schon echt viel machen, wenn man da mehr Wert drauf legt und sagt, okay, wir schauen auch, wie das Team funktioniert. Ja. Also wie das Beispiel jetzt von Felix Gall, das du gebracht hast, die wirklich auf ihn abgestimmt sind. Und ich glaube, dass da nochmal definitiv ein paar Watt mehr rauszuholen sind.
Ja, das sind nicht ein paar Watt, sondern das ist 3 Wochen am Stück einfach emotional. Und ich sage jetzt einmal ein Commitment-Rollercoaster, gell? Weil jeder hat irgendwann einmal, also vielleicht auch nicht, also die meisten haben irgendwann mal eine schlechte Phase. Du 3 Wochen am Stück ist echt lang und echt mega hart. Und wenn das dann aber kompensiert werden kann durch einen Teamkollegen, der dir gut zuredet oder da braucht es gar nicht, sondern der hat halt vielleicht einen besseren Tag als sonst und der übernimmt so ein bisschen deinen Part. Mhm. Und das ist halt, du brauchst einfach, wenn du da eine super Stimmung hast in der ganzen Partie, dann ist das viel leichter. Und jeder ist ehrlich und jeder ist voll committed und dann kommen da Wunder zustande, wirklich.
Schauen wir mal, wo deine Reise noch hinführt. Aber viele Ex-Radprofis schlagen ja dann noch eine andere Karriere ein. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wenn dann, ja, ich glaube schon auch jüngere Generationen, also um niemanden zu nahe zu treten, aber solche Inputs mit reinbringen. Also ich glaube, dass das sehr, sehr spannend ist, cool ist und ich glaube auch im Performance-Bereich auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert einnehmen wird. Du hast es gerade schon erwähnt, Fernsehen. Also neben Radsport bist du Experte bei Servus TV, machst jetzt auch noch die Trainerausbildung, heute Psychologie, Sportpsychologie-Vorlesung. Lenkt es ab eher oder würdest du sagen, also ist gut eine Ressource,
mich.
Ja.
Das ist gut für mich. Also ich habe auch gemerkt, also wenn sie nur 100% ums Radl von Draht und das dann quasi ja, der einzige, ich nenne es jetzt Existenzquelle ist und das einzige ist, das ist, über das du definierst, dann hat das so viel Load und Druck und auch so viel Erwartungshaltung, dass das vielleicht einfach, dass da so kleine Sachen, die nicht gut funktionieren, schon so einen Impact haben, dass das so herausfordernd ist für mich. Und von dem her, dem Ganzen so ein bisschen, ich sage jetzt einmal nicht die Ernsthaftigkeit, sondern einfach eine andere Perspektive zum Geben durch andere Sachen, die ich noch mache, ist brutal befreiend für mich. Das habe ich auch lernen müssen jetzt. Also das weiß ich seit 2 Jahren, seitdem ich das halt so mache in der Konstellation, aber habe ich nicht geglaubt tatsächlich. Aber mental war das eine Erweiterung und ein Aha-Erlebnis.
Finde ich sehr spannend, weil, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber vor circa 20 Minuten war eher so der Tonus, ja, 100% Radsportfokus, auf gar keinen Fall, was mache ich nach dem Karriereende. Und das ist witzig, wie wir jetzt im Podcast praktisch die zeitliche Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung vom Firstie mitmachen. Und das ist sehr interessant, weil ich ganz früh mit jungen Athleten drüber spreche und sage, unser Fokus ist Leistungsoptimierung im Hier und Jetzt und es geht um die Sportart. Aber, und das ist schon meine Theorie, Perspektiven schaffen bedeutet nicht, dass die jetzt wichtig sind, aber zumindest Ideen schaffen, dass wenn irgendwas sein könnte, sei es Verletzung, sei es Karriereende, wie auch immer, es was anderes gibt, wo man gut drin ist, wo man eine Leidenschaft drin finden kann. Und was passiert? Man hat weniger Angst, das eine zu verlieren oder schlecht drin zu sein. Und unterm Strich tut man sich oft viel leichter, wieder die Leistung zu zeigen oder ja, spielt leichter auf, wird man jetzt im Fußball zum Beispiel sagen.
Klar, also da hast du vollkommen recht. Das war vielleicht auch falsch formuliert von mir in erster Instanz, aber wenn du halt als Straßenprofi da unterwegs bist, dann kannst du nicht drüber nachdenken, ob ich jetzt übermorgen zum Hausbauen anfange zum Beispiel. Also das geht sich halt einfach nicht aus. Und nur weil du halt denkst, okay, ich muss das aber jetzt in der Zeit fertig haben, weil danach, also da kann man das machen, aber du musst dessen im Klaren sein, dass du nicht 100% mehr beim Radlfahren bist. Dann. Also wenn du das brauchst für dich, dass du sagst, hey, ich brauche da Ablenkung, aber ich bin momentan davon überzeugt, dass jedes Prozent Energie, das halt irgendwo anders hingeht und verpufft, du das aber beim Radlfahren, also speziell beim Straßenradsport brauchst, um da wirklich auch konkurrenzfähig zu sein.
Ich glaube, wichtig, also da bin ich auch voll bei dir, es sind eher so die Gedankenspiele, also genau, so die Gedankenräume, die man sich schaffen kann, um zu wissen, ich bin als Mensch auch woanders gut drin. Also praktisch,
das ist vollkommen
genau,
richtig,
dass man einfach die eigene Identität auf verschiedenen Säulen aufbaut, weil irgendwo bröselt es immer mal vielleicht ein bisschen und dann habe ich halt einfach nur meine anderen Säulen rein als Gedankenspiel.
Ja, vollkommen richtig.
Apropos Gedankenspiel, Pösti, was wäre? Was wäre, wenn? Wenn jetzt sich ein World Tour Team denkt, so, beim Pursty Lofts, darf dir einen Vertrag anbieten. Bleibst du beim Graveln oder darfst du wieder auf die Straße gehen?
Ich bleib beim Graveln tatsächlich. Ja. Also, es nicht jetzt, weil ich Chancen einfach nicht geil finde, sondern ich finde das mega cool. Aber es ist nicht mehr das, wo ich mich selber verwirklichen kann, weil ich es gern hätte. Also wahrscheinlich leistungsfähig, die Möglichkeit hätte ich, ja. Aber dann sind wir wieder beim Gedankenspiel. Mhm. Ich bin in einem anderen Stadium mittlerweile in meinem Leben. Ich bin immer bereit, da wirklich mich da so unterzuordnen, speziell emotional und mental. Und man muss schon sagen, der Straßenradsport ist ein riesen Brocken und vor allen Dingen auch ganz eine riesige mentale Herausforderung, weil, wie gesagt, also wenn es blöd hergeht, ist der beste Teamkollege dein erster Gegner. Mhm. Und das muss man schon aushalten und das muss man auch wollen. Und ich finde es viel cooler jetzt, im Team zum Fahren und mich zurück zum Nehmen und sagen, hey Jungs, heute fahren wir so, weil das kann gut für den oder den sein. Und dann kann ich aber auch sagen, hey Jungs, ich darf halt gern so fahren, weil ich finde das cool, so wie es ist. Und das funktioniert halt aber jetzt nur in dem Konstrukt so, weil wir halt alle auf Augenhöhe sind. Mhm. Und mein Teamchef ist quasi mein bester Kollege, sage ich jetzt mal. Aber so ist halt bei uns, gell. Und der findet das halt auch mega cool und die ganze Erfahrung, ich teile das ja auch mega gern. Und da können dann alle profitieren. Mhm. Wobei du beim Straßenradsport halt immer wo kriegst, ja okay, hey, das machen wir so und da fährt der mal drüber und der hat das und der hat das. Und sie gibt es auch Fahrzeugerteams, ganz ehrlich, gibt es. Aber es gibt halt, also der Großteil funktioniert halt sehr hierarchisch und wenn dann eine Stimme sie erhebt, und das war dann auch schon oft meine, wo man sagt, hey Leute, wie schaut's aus? Können wir das nicht vielleicht so machen? Weil, also wir müssen schon unser alle Potenzial ausspielen. Und du dann einen Job sozusagen kriegst, der halt eigentlich, das, ja, und dann am Ende vom Jahr, hey, wo keine Ergebnisse, was ist los? Ja, Alter, ich habe die ganze Zeit gekackelt, was wollt ihr von mir jetzt? Und das ist schon so, das ist halt so ein bisschen eine schizophrene Herangehensweise an die Wertigkeitsverteilung und die Loyalität des Sportlers. Und da muss ich ehrlich sagen, das habe ich gesehen. Danke, das brauche ich nicht mehr.
Mhm. Klare Worte, aber verstehe ich. Und ich glaube, das ist ja, du hast das am Anfang mal angesprochen, oder mein Herz raus, einen eigenen Weg gehen. Und das war, glaube ich, wahrscheinlich auch in einer Phase des Lebens, waren das ja gute Erfahrungen. Aber irgendwann, und ich glaube, das merkst du, hast halt da mehr Freiheit, auch die eigenen Werte, die einem wichtig sind. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, seine Werte zu wissen und die auch leben zu können.
Je öder dass man wird, desto, sind wir wieder bei der Evolution und bei der Psychologie, desto resilienter wird man halt auch. Das war das heute schon aufgefallen, gell?
Ja.
Und dann merkst du da ganz schnell, hey, da acts, das läuft so nicht für mich. Ja. So kann ich das nicht machen, weil das ist nicht gut. Und wenn das Bewusstsein sich dann, wenn das einen Platz kriegt, dann muss man dem auch nachgehen, glaube ich. Man kann schon ein Stück weiter an Zeit kann man dagegen arbeiten oder kann man sich anpassen. Aber irgendwann kommt der Punkt, da sagt man, hey, das für mich läuft es nur so. Und das ist aber trotzdem auch ganz klar eine Alterserscheinung oder Erfahrungserscheinung, sagen wir so. Wenn man viel erlebt hat und viel gesehen hat, dann hat man irgendwann genug.
Ja. Wo geht die Reise hin? Die Pösti-Reise?
Ja, ich finde Gravel mega, mega cool. Und ich hoffe, ich kann das schon noch so ein paar Jahre machen. Mhm. Ich habe immer gesagt, 36 ist ein gutes Alter zum Aufhören und an dem halte ich nach wie vor fest. Also,
wie viele Jahre hast du noch? 2?
Ja, dann habe ich nur so 2 Jahre. Vielleicht, wenn alles gut geht und es noch gut läuft und das Feuer noch brennt. Also da gehe ich schon ganz, ganz persönlich so nach meiner Leidenschaft für den Sport, dann fahre ich vielleicht nur ans Meer. Mhm. Aber so in dem Ausmaß, wie sich das jetzt bewegen. Und ich bin auf jeden Fall sehr motiviert, meine Erfahrungen auch zu teilen und das alles weiterzugeben. Und ja, wie du schon gesagt hast, Trainerausbildung ist ein großes Topic. Und ja, ich glaube, ich hätte da ganz viel Potenzial in mir, den Radsport nachhaltiger zu gestalten in Zukunft.
Flache Hierarchien auf der Straße.
Ja, flache. Also es muss schon wen geben, der die Ansage macht, aber man darf sich halt gerne ein paar Perspektiven anhören.
Ja, zumindest auf einer Augenhöhe. Ich glaube, das ist ein transformationaler Führungsstil, Pösti.
Da gibt es ganz viele sportliche Leiter, wo du merkst, okay, die kommunizieren auf Augenhöhe mit anderen Athleten oder auch Teams und da läuft es halt auch richtig gut. Am Ende des Tages zählen halt trotzdem nur die Ergebnisse. Aber wenn du wirklich siehst, dass die Arbeit geschätzt wird und honoriert wird, dann macht das ganz viel aus. Ja.
Hören und gehört werden.
Genau. Ja. Eine Hand wäscht die andere.
Eine Hand wäscht die andere. Pösti, wir sind am Ende. Und also waren wir jetzt gerade schon bei 34 Jahren, 36 Jahren, vielleicht noch plus ein Jahr. Darf ich dich das definitiv fragen? Welche drei Tipps würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Boah, ja, also ich glaube, mein Leben war generell sehr turbulent da und stresst dich nicht so. Also das ist, glaube ich, der Haupttipp. Also es hat alles seine Berechtigung, es kommt alles irgendwie zu einer Zeit, wo du halt auch merkst, okay, jetzt ist es soweit, man sollte nichts erzwingen, weil mit der Brechstange funktioniert es eher selten. Mhm. Manchmal schon, aber eher selten. Mhm. Und ja, was ist der dritte? Bleib. Die Emotion ist das Schönste. Mhm. Also deswegen machen wir das alles. Und die Emotion, wenn man keine Emotion mehr hat zum Thema oder zu dem, was man macht, glaube ich, hat man ganz viel verloren.
Sehr schön. Jetzt Vollprofi-Brücke gespannt. Wir sind mit dem Intro und den Emotionen der Gänsehaut über deine Erfolge und wahrscheinlich auch die Kulturteilnahmen gestartet und beenden den Podcast mit dem Thema Emotionen. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr heute wieder bei Sport im Kopf dabei wart. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Hinterlasst gerne ein kleines Sternchen. Wenn es euch gefallen hat, dann finden auch andere den Podcast leichter. Lieber Pösti, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Mich sehr gefreut.
Danke, Kaya. Ich sage, es war mega, mega cool, dass ihr dort habt dürfen.
Sehr gerne. Und genau, wir hören uns, wir sehen uns wahrscheinlich bald wieder hier in der Base 5.
Ciao.
Servus.